Ayana. Hilfe zur Selbsthilfe. Deine Möglichkeit zur Persönlichkeitsentwicklung, Potenzialentfaltung, Gesundheitserhaltung und vielen weiteren spannenden Themen. Mit mir, Andrea Keplinger, deinem Coach, deiner Psychologin, deiner Begleiterin, wie auch immer du es nennen magst. Denn das Leben ist nicht nur bestimmt von der Anzahl der Atemzüge, sondern vielmehr von den Momenten, die einem den Atem rauben. In diesem Sinne, alles Gute und viel Spaß! Gelassener, motivierter, leistungsfähiger. Wie dir mentale Stärke hilft. Herzlich willkommen und grüß dich, wenn es wieder heißt Ayana – Hilfe zur Selbsthilfe. Heute möchte ich dich in meinen Alltag als Sportpsychologin mitnehmen und dir hilfreiche Tipps, Tricks und Strategien an die Hand geben, um auch deine Leistung, sofern du das möchtest, im persönlichen Sportgeschehen zu verbessern. Falls du jetzt nicht die größte Sportskanone auf Erden bist, hoffe ich, dass du dir trotzdem die ein oder andere Strategie für deinen Alltag entlehnen und anwenden kannst. Denn das Schöne, mentale Strategien kann man überall anwenden, ob bei einem Wettkampf, einem öffentlichen Vortrag oder gar beim ersten Date. Dazu eine kleine Anekdote. Als ich ein Teenie war, bekamen ich und meine Schwester von unseren Eltern eine für damalige Verhältnisse ultramoderne elektrische Dartscheibe geschenkt. Die Wochen darauf waren wir ganz versessen darauf, uns gegenseitig in Matches zu besiegen und der Ehrgeiz war geweckt. Ich übte recht fleißig und eines Tages, ich erinnere mich genauso, als wäre es soeben passiert, geschah etwas für mich damals Außergewöhnliches. Ich musste, um mein Trainingsspiel zu beenden, eine letzte bestimmte Zahl treffen. Aus irgendeinem Grund bereitete ich mich anders als vorher auf meinen Schuss vor. Ich atmete bewusst tief ein und aus, stellte meine Augen auf absoluten Fokus und plötzlich vergrößerte sich die Zahl, die ich treffen musste. In meinem absoluten Wahrnehmungsfeld war nur mehr das Feld der Zahl zu erkennen. Und noch besser, ich konnte es, wie mir schien, nur durch meine Gedankenkraft vergrößern und verkleinern. Ich war im absoluten Fokus, im absoluten Moment, im Flow. Draußen konnte eine Bombe einschlagen. Ich blieb voll und ganz bei mir und meinem Zahlenfeld. Und Schuss, ich traf. Angeheizt durch dieses Erlebnis war mein Training natürlich, wie du dir vielleicht denken kannst, noch nicht beendet. Ich suchte mir die verschiedensten Felder der Scheibe bzw. absolvierte eine spezielle Übung. Konzentrierte, atmete, fokussierte mich und da war es jedes Mal schon wieder. Jedes Mal wurde das jeweilige Feld vor meinen Augen so groß, dass es mir unmöglich war, daneben zu schießen. Ja, zugegebenermaßen aus einer Profi-Dartspielerin wurde nix. Aber heute, viele Jahre später, mit über 11 Jahren als Sportpsychologin am Buckel, weiß ich, dass diese Wahrnehmungsverengung eine klassische mentale Strategie ist, die heutzutage fast alle Athleten anwenden. Neben diesen klassischen Methoden, die jeder, der nur ein bisschen Motivation und Ausdauer mitbringt, erlernen kann, helfen aber vor allem positive Denkmuster und Glaubenssätze nicht nur Spitzensportlern, ihre Bestleistung zu entfalten. Auch im Alltag kann man es schaffen, die Gesundheit aufrechtzuerhalten und uns gesteckte Ziele optimal zu erreichen. Am Herzen liegt mir vor allem die Salutogenese, also die Gesundheitserhaltung. Ein ganzheitlicher und ressourcenaktivierender Ansatz, um Leistung zu optimieren und die Gesundheit zu fördern und zu erhalten, den ich vor allem durch die Sportpsychologie und ihre Ansätze kennen und lieben gelernt habe, der so leider kaum in der klassischen Psychologie, in der es häufig um die sogenannte Pathogenese, also alles, was mit Krankheit, Krankheitsursachen und Krankheitsauswirkungen zu tun hat, befasst. Sport jeder Art trainiert und fordert nicht nur körperliche, sondern auch mentale Stärke. Diese kann dir in brenzligen Situationen auch im Alltag helfen, einen kühlen Kopf zu bewahren. Aber mentale Kraft entsteht nicht von ganz allein oder ist angeboren. Sie kann gezielt trainiert und geübt werden. Dabei ist es wichtig, nicht zu warten, bis du in eine Situation kommst, die mentale Stärke erfordert, sondern dich im Vorfeld darauf einzustellen. Frage: Wie wichtig ist das Training von mentalen Fähigkeiten? Was passiert, wenn ein Sportler, eine Sportlerin körperlich topfit ist? Eine gut trainierte Lunge, ein großes Herz, das viel Blut pumpen kann und stählerne Oberschenkel hat, aber mental schwach ist. Kann dieser Athlet, diese Athletin im entscheidenden Moment die eigene Bestleistung abrufen? Vermutlich nicht, denn bevor er oder sie überhaupt an ihre oder seine körperlichen Grenzen stößt, wird er, sie von anderen Gedanken und Gefühlen überwältigt und bricht die Unternehmung möglicherweise ab. Vor jeder körperlichen Leistung steht eine psychische Leistung. Ohne eine zuverlässige zentrale Bewegungssteuerung durch das Gehirn ist auch der besttrainierte Körper nicht einsatzfähig. Und ohne eine außerordentliche mentale Stärke ist es auch nicht möglich, dem Körper das letzte Quäntchen an Leistung abzuverlangen, zu dem er, ohne gesundheitliche Schäden zu nehmen, fähig ist. Unter dem Begriff der mentalen Stärke kann man zum Beispiel im Outdoorsport sowohl die Überwindung der eigenen Ängste als auch das konsequente Durchhalten in körperlichen und geistigen sehr fordernden Situationen zusammenfassen. Dabei sind diese Fähigkeiten nicht etwa angeboren, sondern sie werden von der Persönlichkeit sowie von den Erfahrungen eines Menschen beeinflusst. Mentale Stärke ist also grundsätzlich veränderbar und lässt sich daher auch trainieren. Das mentale Training als Begrifflichkeit erlangte in den letzten Jahren immer mehr Aufmerksamkeit und Ansehen, hat aber bei vielen noch nicht denselben Stellenwert im Sport wie beispielsweise die Ernährung, das Taktiktraining, das Techniktraining und so weiter und so fort. Mentale Stärke ist eine von vielen Stützen, um die Leistung zu optimieren, zu halten und gegebenenfalls im Leistungstief entgegenzuwirken oder Verletzungen möglicherweise schon vorher abfangen zu können. In diversen Experimenten und Studien wurde belegt, dass der Geist in der Lage ist, den Körper sowohl positiv als auch negativ zu verändern, denn das Gehirn unterscheidet kaum, ob ich eine Übung tatsächlich ausführe oder nur darüber nachdenke. Die neuronalen Vernetzungen werden allein schon anhand des darüber Nachdenkens angeregt. Dies zeigt Auswirkungen auf die Reizweiterleitung und die tatsächlichen Mikrobewegungen in der für die Bewegungsausführung zuständigen Muskulatur. Frage: Wie können Hobbysportlerinnen von sportpsychologischem Training und Coaching profitieren? Negative Gedanken beim Sporttreiben sind ganz normal und können gerade bei Outdoor- und Risikosportarten Lebensretter sein. Wenn es beispielsweise darum geht, beim Klettern oder Kajaken ein gewisses Risiko einzugehen oder eben nicht. Sie können jedoch auch in ungefährlichen Situationen die Leistungsfähigkeit einer Athletin negativ beeinflussen oder gar zum Aufgeben führen, wenn beispielsweise das Ziel einer Mountainbike-Tour noch in so weiter Ferne scheint, aber die Oberschenkel bereits brennen. Dann gibt's Selbstgespräche und Sätze, automatisierte Sätze wie: Das schaffe ich nie, ich kann nicht mehr oder ach, bin ich schwach. Das sind Anzeichen von negativen Gedankenspiralen. Aus denen herauszukommen, ohne die richtige Technik, eine Herausforderung darstellen kann. Die Sportpsychologie beschäftigt sich unter anderem mit den Emotionen, Gedanken und der Motivation einer Athletin im Zusammenhang mit dem Sport. Eine Sportpsychologin hilft Sportlern, Sportlerinnen, aber auch Trainern und Trainerinnen dabei, dysfunktionale, das heißt ungünstige Emotionen und Gedanken zu erkennen und zu lernen, diese bewusst in eine für den Sport zielführende Richtung zu lenken. Davon profitieren nicht nur Profisportler, die ihre Nervosität vor Wettkämpfen in den Griff bekommen wollen, sondern auch Hobbyathleten, Ärzte, Schauspieler, Vortragende, Sänger auf jedem Niveau, die ihre wahren körperlichen Fähigkeiten ausnützen und sich nicht von mentaler Schwäche bremsen lassen möchten. Frage: Wie können sich sportpsychologische Stolpersteine des Einzelnen in Gruppen auswirken? Spannendes Thema, nicht nur im Sport, sondern auch in unterschiedlichen Unternehmenskulturen, wo Menschen zusammenkommen. In Bezug zum Sport, weil es einfach leicht erklärbar ist, absolvieren viele Outdoor-Sportlerinnen die Aktivitäten in Kleingruppen. Je nach Sportart kann es sogar sein, dass die Gruppenmitglieder stark voneinander abhängig sind. So kann zum Beispiel bei einer Hochtour am spaltenreichen Gletscher kein Seilschaftsmitglied einfach so für sich aufgeben oder umkehren und auch nicht schneller vorauseilen. Sondern die Gruppe kann nur gemeinsam in eine Richtung gehen, wobei sich die Geschwindigkeit der gesamten Gruppe zwangsweise am sogenannten schwächsten Gruppenmitglied orientiert. Ist eine Seilschaft in luftigen Höhen unterwegs, können mangelnde mentale Fähigkeiten Einzelner den gesamten Gruppenerfolg und auch die gesamte Gruppensicherheit in Gefahr bringen. Umso wichtiger ist es, dass alle Gruppenmitglieder nicht nur körperlich, sondern auch mental fit sind und ihre geglaubten Grenzen in anspruchsvollen Situationen überwinden können. Allerdings kann die vermeintliche mentale Schwäche einer Person in manchen Situationen auch zu einer lebensrettenden Stärke werden. Stellen wir uns eine Gruppe von Skibergsteigern vor, die bei der Abfahrt an der Kante zu einem gefährlichen Hang stehen und die Einfahrt in das Gelände diskutieren. Es reicht ein, unter Anführungszeichen, mental schwaches, ängstliches Gruppenmitglied aus, um die gesamte Gruppe vor einer möglicherweise fatalen Fehlentscheidung zu bewahren. Zweifel und Hägeli, 2014, beschreiben in ihrer Studie zur Gruppendynamik im Zusammenhang mit Sport im lawinengefährdeten Gelände, dass in Gruppen die objektive Gefahr tendenziell bagatellisiert wird. Außerdem können spezielle gruppendynamische Effekte, wie zum Beispiel das Beeindrucken wollen, andere nicht enttäuschen wollen und so weiter, die dem eigenen Bedenken gegenüberstehen, zu ungünstigen Entscheidungen führen. Mentale Schwäche kann man hier also relativ sehen. Und jetzt kommen sie. Meine 6 Top-Tipps und Strategien für mentale Stärke, die man aus dem Outdoor-Sport ins Alltagsleben transportieren und anwenden kann. Frage: Wie kann ich angstauslösende Gedanken unterbrechen? Wenn negative Gedanken die Oberhand übernehmen, kann ein sogenannter Gedankenstopp helfen. Diese Technik sollte bereits vor dem Ernstfall geübt werden, um sie dann zuverlässig einsetzen zu können. Wenn du merkst, dass du zum Beispiel beim Klettern in eine negative Gedankenspirale gerätst, mit Selbstgesprächen wie »Ich schaffe den nächsten Zug nicht«, »Ich werde abrutschen«, »Ich werde mir wehtun«, »Hoffentlich hält mich meine Partnerin, wenn ich falle« und so weiter, dann stell dir vor deinem inneren Auge ein großes rotes Stoppschild vor. Gleichzeitig sagst du laut zu dir selbst »Stopp« und schlägst dir dabei mit der Hand auf den Oberschenkel, falls du beim Klettern in diesem Beispiel gerade überhaupt eine Hand frei hast. Danach, und das ist ein immens wichtiger Punkt, lenkst du dein inneres Selbstgespräch ganz bewusst in eine positive, aufgabenorientierte Richtung. Zum Beispiel, ich stelle jetzt den rechten großen Zeh auf diesen Tritt dort drüben, drehe die Hüfte ein, baue Spannung im Rumpf auf und ziehe dann mit Schwung mit der linken Hand auf diese kleine Leiste dort oben rauf. Frage: Wie stärke ich mein Selbstvertrauen? Das Selbstvertrauen ist unter anderem abhängig davon, wie du Situationen, Erfolge und Misserfolge erklärst. Man spricht hierbei von kausaler Attribution. Wenn du beispielsweise einen Boulder vermasselt hast und du einen Misserfolg durch deine mangelnde Kompetenz erklärst, wird sich dies negativ auf dein Selbstvertrauen auswirken. Ebenso hilft es dir nicht, wenn du den Boulder schließlich schaffst und du den Zufall dafür verantwortlich machst. Besser ist es, Misserfolg auf variable Faktoren zu schieben. Das heißt beispielsweise deine mangelnde Anstrengung. Beim nächsten Mal kannst du dich mehr anstrengen. Die feuchten Wetterbedingungen, ich warte, bis es trocken ist und schaffe es dann und so weiter. Wenn du das Boulder-Problem schließlich löst, darfst du dir diesen Erfolg erstens selbst zuschreiben und zweitens davon ausgehen, dass deine hohen Fähigkeiten dafür verantwortlich sind, sodass du auch die nächste Herausforderung meistern kannst. Ein weiterer Tipp ist, sich direkt vor der Ausführung einer schwierigen Aufgabe wie eines Boulder-Problems oder vor dem Befahren einer Stromschnelle, zum Beispiel im Kajak oder im Raft, die erfolgreiche Bewegungsausführung möglichst detailliert, also mit möglichst vielen Sinnen vorzustellen. Eine bewährte Taktik ist, sich den Bewegungsverlauf gesamt 3-mal vorzustellen und mit allen Sinnen zu erleben. Einmal im Schnelldurchlauf, Fast Forward, einmal in Zeitlupe und einmal in Echtzeit. In der Sportpsychologie nennt man diese Methode Visualisierung. Damit schaffst du einerseits die Überzeugung, dass du es schaffen wirst, weil du es ja im Kopf schon einmal geschafft hast. Andererseits programmierst du damit aber auch dein Gehirn auf die bevorstehende Aufgabe, sodass die Bewegungsausführung flüssiger ja schon fast automatisiert funktioniert. Und hier verlassen wir auch das Gebiet des Sports, denn diese Visualisierungen verwenden zum Beispiel Chirurgen nach ihrer Ausbildung im Krankenhaus oder Zahnärzte. Stell dir vor, sie haben ja wenige OPs gemacht oder angeleitet und nun kommen sie vor die große Herausforderung, selbst eine Operation zu leiten. In unterschiedlichen mentalen strategischen Kursen wenden, wie gesagt, Chirurgen und Zahnärzte auch mentales Training und Visualisierung in ihrem eigenen Feld an. Frage: Wie bleibe ich in Stresssituationen gelassen? Wenn du merkst, dass du nervös bist oder Angst hast, versuche zuallererst, dich körperlich wieder etwas runter zu regulieren, indem du zum Beispiel mit Hilfe der sogenannten Bauchatmung dreimal tief durchatmest. Konzentriere dich dabei auf die Luft, wie sie durch deine Nase in die Lungen strömt, wie sich die Bauchdecke dabei nach außen wölbt und sich der Brustkorb erweitert bzw. beim Ausatmen wieder zusammenzieht. Versuche anschließend, deinen inneren Dialog, also dein Selbstgespräch, zu strukturieren und sprich mit dir selbst über mögliche Wege, die Gefahr oder die nervöse Situation aus der Situation zu nehmen. Wenn dies nicht möglich ist, sprich dir selbst Mut zu und beschäftige dich nicht mit dem Ausgang der Situation, sondern ausschließlich damit, was du jetzt in diesem Moment, im Hier und Jetzt, in gegenwärtigen Situationen tun kannst, um die Situation zu meistern und kontroll- und handlungsfähig zu bleiben. Wichtig ist, den Fokus weg von den möglichen negativen Konsequenzen und hin auf die Aufgabe zu lenken. Den Aufmerksamkeitsfokus kann man sich dabei wie eine zum Beispiel Stirnlampe vorstellen, die du in verschiedene Richtungen ausrichten und auch unterschiedlich stark bündeln kannst. Ist dein Lichtkegel auf den äußeren Stressor oder dein inneres Stresserleben gebündelt, wirst du auch genau diese verstärken bzw. diese verstärkt wahrnehmen. Wenn du hingegen den Lichtkegel breiter einstellst, kannst du das Problem nicht mehr so gut erkennen und nimmst dafür aber das Umfeld des Problems besser wahr. Andererseits kannst du auch versuchen, den gebündelten Lichtstrahl vom Stress weg und hin auf die zu absolvierenden Aufgaben zu lenken, sodass du den Stressor nicht mehr unmittelbar vor dir siehst. Frage: Wie bleibe ich im entscheidenden Moment motiviert? Ein klares Ziel vor Augen bietet Orientierung und Motivation im entscheidenden Moment. Dabei ist es wichtig, sich sowohl kurz-, mittelfristig- als auch langfristige Ziele zu setzen. Stell dir deinen Weg ans Ziel wie eine Bergbesteigung vor. Das Fernziel ist der Gipfel des Berges. Doch auf dem Weg dort hinauf gilt es, mehrere Zwischenziele zu erreichen, die dich jeweils ein Stück näher an das Hauptziel bringen. Zum Beispiel das Ende der Forststraße, die Berghütte, die Anseilstelle auf der Gletschermoräne, der Bergschrund und so weiter. Um diese mittelfristigen Ziele zu erreichen, sind wiederum kurzfristige, prozessorientierte Ziele erforderlich. Die ausgesetzte Querung meistern, den steilen Aufschwung hinaufklettern, an der gefährlichen Stelle sauber steigen und so weiter. Diese Art der Zielsetzung macht den Weg und die zu absolvierenden Aufgaben übersichtlicher und die Erreichung von Zwischenzielen motiviert zusätzlich. Diese Strategie, wie du wahrscheinlich merkst, ist nicht nur im Sport anzuwenden, sondern auch im Business, wenn du selber Ziele hast, Unternehmensführung, Kultur. Und außerdem ein kleiner Tipp am Rande: Das sogenannte SMART-Prinzip ist auch ganz, ganz wesentlich, um deine Ziele zu erreichen. Frage: Wie kommuniziere ich beim Gruppensport richtig? Gute Kommunikation ist vor allem eins: ehrlich, direkt und konkret. Alle Gruppenmitglieder sollten ihre wahren Bedürfnisse äußern können und von den anderen wahrgenommen und respektiert werden. Hier empfiehlt sich bei möglichen Streitgesprächen auch immer, die Ich-Perspektive einzunehmen, da ein konfrontatives Du im Gegenüber eine Art Kampf- oder Fluchtgefühl auslösen kann. Den Gruppenmitgliedern sollte bewusst sein, dass gegenseitige Anschuldigungen und Beleidigungen nie, absolut nie, den gewünschten Erfolg erzielen, sondern lediglich zu einer weiteren Abschottung der Betroffenen führen. Wenn also Meinungsverschiedenheiten auftreten, muss darauf geachtet werden, dass dieses respekt- und verständnisvoll kommuniziert wird und nicht die Integrität des Gegenübers einschränkt. Es gibt klassische Kommunikationstools und Strategien, die jeder in diesem Sinne des Bergsteigens, Bergführer, Bergführerin, Trainer, Trainerin, Lehrer, Lehrerin, Chef, Chefin und so weiter parat haben sollte, um eine Gruppe effektiv führen zu können, beziehungsweise über die eine Sportgruppe ohne Führungsperson Bescheid wissen sollte, um in kritischen Phasen reibungslos agieren zu können. Eine einfache, aber nicht minder kritisierte Methode stellt die sogenannte Sandwich-Technik dar. Man sollte sich Feedback vorstellen, ja, genau so, wie ein Sandwich, mit drei Lagen. Die erste Lage stellen anerkennende Worte dar. Die zweite Lage des Feedbacks sieht eine Handlungsvariante oder Lösungsstrategie vor. Und die letzte Lage sind wiederum anerkennende, motivierende Abschlussworte. Die Frage der Kritik stellt sich, ob ich in risikohaften Situationen, wie zum Beispiel bei einem Lawinenabgang am Berg, wirklich so viel Zeit zur Verfügung habe, um alle Schritte dieser Methode durchzuführen. Eine weitere Frage, die sich ergibt und mir immer wieder gestellt wird, ob es Erste-Hilfe-Mentalstrategien gibt. In Bezug zu Angst. Angst hat zum Beispiel zwei Komponenten. Die körperliche, also physiologische Aktivierung und die gedankliche, die kognitive Besorgnis. Das sogenannte und ja schon relativ alte Jerks-Dodson-Gesetz von 1908 beschreibt die kognitive Leistungsfähigkeit in Abhängigkeit von der physiologischen Aktivierung. Dabei geht die Theorie davon aus, dass bei niedriger Aktivierung auch nur eine geringe Leistung möglich ist. Mit steigender Aktivierung steigt wiederum auch die Leistung an, bis zu einem gewissen Hochpunkt, der sogenannte Peak. Ein weiterer Anstieg der Aktivierung führt dann aber zu einem Abfall der Leistungsfähigkeit. Einfach erklärt, stell dir deine Leistung wie eine Glühbirne vor. Wenn zu wenig Energie und Aktivierung in die Drähte eindringt, leuchtet die Glühbirne kaum, beziehungsweise kann ihr volles Potenzial oder das sogenannte optimale Leistungsniveau nicht erreichen. Wenn aber zu viel Energie, und das oft in Form von Angst oder Übermotivierung, zu schnell in die Glühbirne eindringt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Draht in Mitleidenschaft gezogen wird oder sogar durchbrennt, in einer Form von Panik, deutlich erhöht. Allerdings wird in diesem Modell die zweite Komponente der Angst, nämlich die Besorgnis, nicht berücksichtigt. Man geht davon aus, dass eine sehr hohe Aktivierung sehr wohl auch positiv auf die Leistungsfähigkeit wirken kann. Solange diese hohe Aktivierung mit positiven Emotionen, Gedanken, Gefühlen, der Handlungsfähigkeit und Kontrollierbarkeit eines Menschen verbunden ist. Für die Praxis und dich bedeutet dies Folgendes. Um aus der Panikzone zu kommen, sind einerseits eine bewusste körperliche Entspannung. Hier hilft auch oft eine sehr einfache Methode, nämlich das eigene Lieblingslied zu summen oder zu pfeifen. Und andererseits eine kognitive Umbewertung der Situation. Grundsätzlich hilft es, die beschriebenen Strategien nicht erst im Ernstfall einzusetzen, sondern bereits vorher in einer ruhigen Umgebung zu üben, um die Einsatzfähigkeit der Strategien im Feld sicherzustellen. Dazu ist es hilfreich, Strategien wie den eben genannten Gedankenstopp zuerst mit nicht stresshaften Alltagsgedanken zu Hause zu üben. Anschließend versuchst du dir eine für deinen eigenen Sport oder andere relevante Stresssituation möglichst intensiv vorzustellen und die Technik in der Vorstellung anzuwenden. Schließlich kommt dann die Überführung in die Praxis, wobei du zuerst noch leichtere Stresssituationen suchst, um die Strategie auch im realen Leben sicher einsetzen zu können. Zuletzt sollte die erlernte Technik variabel verfügbar und in Alltagssituationen, aber auch im Sport einsetzbar sein. Dies gilt für alle beschriebenen Mentaltechniken. Auch im Zusammenhang vom mentalen Vorstellungstraining und Leistungssteigerung stellt die sogenannte Healing Imagery oder auch mentale Selbstheilungsbilder ein weiteres tolles Verfahren dar, das in der Sportpsychologie und über die Grenzen hinaus in der Rehabilitation ihre Anwendung findet. Als Unterstützung zum Reha-Prozess, zur ärztlichen Begleitung und zur Physiotherapie werden diese Methoden, eine Art Visualisierung und Entspannungstechnik, bei Verletzungen oder Erkrankungen angewendet. Ursprünglich wurde diese Methode als unterstützendes Verfahren in der Psychoonkologie angewendet, also mit der Unterstützung von Krebspatienten, und fand aufgrund der tollen Ergebnisse schnell Einzug in die Hilfestellung für Sportler und Sportlerinnen, um motivierter und handlungsfähiger im Rehabilitationsprozess zu bleiben, schneller wieder fit zu werden und schneller an die vorherigen Leistungen anknüpfen zu können. Schon beeindruckend das Ganze, oder? Und hier für dich im Abschluss noch eine einfach zu verstehende, aber trotzdem sehr beeindruckende Studie zur Wirkung vom mentalen Training. Muskelkraft durch Vorstellungskraft und zielgerichtetes Bewusstsein steigern. In einer Studie der Bishop's University untersuchten Erin M. Schakel und Lionel G. Standing an 30 männlichen Athleten der Universität, die per Zufall entweder Gruppe A, B oder C zugeteilt wurden, Sportarten Rugby, Football und Basketball, ob man alleine durch mentales Training, also die Vorstellungskraft, die Muskelkraft in der Hüftbeugermuskulatur aufbauen könne. Versuchsgruppe A trainierte körperlich an Kraftgeräten. Versuchsgruppe B trainierte mental. Versuchsgruppe C stellte die Kontrollgruppe dar, welche weder körperlich noch mental trainierte. Die Studiendurchführung sah vor, dass man vor und nach dem 2 Wochen anhaltenden Training die Stärke der Hüftbeugermuskulatur gemessen hat. Und pro Woche waren 5 Trainingseinheiten zu je 15 Minuten vorgesehen. Wie gesagt, in Gruppe A und Gruppe B. Und nun zur Ergebnisdarstellung. Die Gruppe A, die nur körperliches Training absolvierte, verbesserte die Muskulatur um sage und schreibe 28%. Jetzt überlegen wir, die Mentaltrainingsgruppe B, die 2 Wochen lang 5-mal pro Woche 15 Minuten mental trainierte, was glaubst du, um wie viel Prozent, und ich spoilere schon, steigerte die Mentaltrainingsgruppe ihre Muskelkraft? Sage und schreibe 24%, also nur 4% weniger als die Gruppe, die tatsächlich trainiert hat. Und logischerweise in der Kontrollgruppe C, die weder körperlich noch mentale Übungen durchführte, veränderte sich nichts signifikant. Es gibt unzählige Studien zu mentalem Training, der Wirksamkeit vom mentalen Training. Falls du weiteres Interesse an solchen einfachen Mentaltrainingsstudien zur Leistungssteigerin hast, kannst du dir auch zum Beispiel die Klavierstückstudie heraussuchen. Dabei wurden Leute, die aktiv Klavier spielen, ein neues Stück einstudierten und auch Leute, eine Kontrollgruppe, die dieses Stück nur mental trainierten, miteinander verglichen. Die Ergebnisse sind phänomenal. Falls du weitere Tipps, Tricks, Strategien, hilfreiche Unterstützung, was auch immer benötigst, scheue dich nicht, mich zu kontaktieren. Und das soll es schon wieder gewesen sein. Von Ayana Hilfe zur Selbsthilfe. Danke für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit. Alles Gute. Pfiat dir. Gib mir doch über meine E-Mail-Adresse, die du auf meiner Homepage www.sportpsychologie.tirol findest, ein kurzes Feedback, wie es dir gefallen hat. Außerdem würde ich mich sehr über eine Empfehlung, Kanalweiterleitung und so weiter von Herzen freuen. Ein kurzer Hinweis am Rande: Die Musik ist GEMA-frei und wird von www.musicfox.com zur Verfügung gestellt.